Grüß Gott und herzlich willkommen, sagt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Claudia Kundrun. Willkommen zur heutigen Katechismus-Sendung. Wie immer an Mittwoch betrachten wir gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide in der Schweiz das Glaubensbekenntnis im Katechismus der katholischen Kirche. Deswegen also erst einmal Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Wir betrachten mittwochs, wie eben schon gesagt, immer das dritte Kapitel, das Glaubensbekenntnis, und sind dort im Artikel Ich glaube an den Heiligen Geist gelangt. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Hörer, den Katechismus vorliegen haben, dann können Sie mitlesen. Wir befinden uns auf Seite 218 und machen weiter beim Punkt 711. Herr Pfarrer Fuchs, wir befinden uns im Katechismus, wie gesagt, derzeit in diesem Unterkapitel Der Geist und das Wort Gottes in der Zeit der Verheißung. Da wir da noch weitergehen werden in diesem Unterkapitel, können Sie vielleicht, Herr Pfarrer Fuchs, unseren Zuhörern noch einmal die wesentlichen Punkte aus diesem Kapitel nennen, die für das Verständnis der Weiterführung wichtig sind.
Ja, also wichtig ist vielleicht, dass man diesen vielleicht auf den ersten Blick kompliziert erscheinenden Titel, Der Geist und das Wort Gottes in der Zeit der Verheißungen, richtig versteht. Es geht da vor allem um den Heiligen Geist und das Wort Gottes, sprich um den Heiligen Geist und Christus in der Zeit der Verheißungen oder einfach gesagt im Alten Testament. Also Christus und der Heilige Geist im Alten Testament. Wie haben diese beiden gewirkt? Wie hat Gott Vater seinen Sohn, eben sein Wort, und seinen Geist, den Heiligen Geist, gesandt? Wie ist diese Sendung vonstatten gegangen? Und da werden eben einige Punkte angesprochen. Einerseits in der Schöpfung, dass Gott eben auch durch sein Wort alles erschaffen hat, durch seinen Sohn, und mit dem Heiligen Geist alles belebt hat. Dann auch der Geist der Verheißung, wie die Propheten Jesus verheißen haben. Auch die Zeit der Offenbarungen, dass das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz gegeben wurde, das eben auch uns schon vorbereiten soll auf den Heiligen Geist. Und dann auch zur Zeit der Könige und schlussendlich noch, das haben wir letztes Mal ganz am Schluss gesehen, im Exil, also in der Verbannung, auch eine Vorbereitung, eine Zeit der Läuterung. Meistens geht es einem ja dann selber auch so, solange dass es einem gut geht, denkt man vielleicht nicht ganz so intensiv an den lieben Gott. Oder viele Menschen, wenn es ihnen gut geht, sagen sie, was brauche ich schon, den lieben Gott? Ich habe ja schon alles. Und dann bewahrheitet sich dann oftmals dieses Sprichwort, Not lehrt beten, dass wenn es einem schlecht geht, dann kommt man dann oftmals zur Besinnung, geht in sich und erforscht vielleicht auch die Ursachen, warum es einem nicht so gut geht oder wie es einem besser gehen könnte. Und so wird man eben auch innerlich geläutert, eben auch bereiter für das Wirken des Heiligen Geistes. Und da sind wir jetzt eigentlich letztes Mal gerade stehen geblieben.
Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für diesen Rückblick. Gehen wir also weiter auf Seite 218 mit Punkt 711. Dieser ist übertitelt mit Die Erwartung des Messias und seines Geistes. Seht her, nun mache ich etwas Neues. Entschuldigung. Zwei prophetische Linien zeichnen sich ab, die eine in Richtung der Messias-Erwartung, die andere in Richtung der Ankündigung eines neuen Geistes. Beide laufen auf den kleinen Rest, das Volk der Armen, zu, das voll Hoffnung den Trost Israels und die Befreiung Jerusalems erwartet. Weiter oben wurde gezeigt, wie in Jesus die ihn betreffenden Weissagungen in Erfüllung gehen. Hier beschränken wir uns auf die, in denen die Beziehung zwischen dem Messias und seinem Geist deutlicher hervortritt.
Es sind eben zwei Linien, zwei Erwartungen. Einerseits, wie das ganze Kapitel und auch dieses Unterkapitel überschrieben, ist die Erwartung auf den Messias und die Erwartung auf den Heiligen Geist. Und beide, der Messias, also Christus, und der Heilige Geist, werden von einem kleinen Rest vom Volk der Armen, eben der Armen im Geiste, erwartet. Und es ist ein kleiner Rest. Das heißt eben, es sind nicht die großen Volksmassen im Normalfall, die den Messias und den Heiligen Geist erwarten. Denn Jesus zeigt auch verschiedene Beispiele für das Reich Gottes. Er spricht von einem kleinen Senfkorn, eben vom kleinsten Korn, das es gibt, das nur ganz, ganz klein ist, aber dennoch so groß wird, um auch zu sagen, eben die Kraft des Heiligen Geistes kann das bewirken, auch nur, wenn ein bisschen guter Wille da ist, kann er eben auch daraus einen starken, guten Willen machen. Dann nimmt Jesus auch das Beispiel auf vom Sauerteig in der großen Masse. Oder wenn wir daran denken, wie viele Menschen unter dem Kreuz da waren, dann sind es eben auch wenige, viel, viel weniger als da, wo er das Brot vermehrt hat. Da waren es 5000 und noch mehr unter dem Kreuz waren es nicht 5000, sondern vielleicht etwa 5 Personen. Die Mutter Gottes, Johannes, die anderen Marien, die anderen frommen Frauen, die Jesus beweinten, die ihn so begleiteten. Das heißt eben, damals war er schon ein kleiner Rest, der den Messias und den Heiligen Geist erwartet hat. Und wenn wir heute schauen, sind es auch nicht im Normalfall die riesengroßen Massen. Sicher beim Weltjugendtag, das sind auch Millionen von Jugendlichen, aber wir wissen auch, es gibt noch viel mehr Jugendliche als jene, die beim Weltjugendtag da waren. Und im Normalfall, auch gerade in unserer Zeit, sind es dann eben vor allem dann, wenn es um die Kreuzesnachfolge Christi geht, meistens nicht die großen Massen, meistens nicht jene, die eben vielleicht auch noch für Jesus begeisterungsfähig wären. Aber das sagt eben auch wiederum, sagt das aus, die Qualität kommt vor der Quantität. Oder wie ein Priester einmal gesagt hat, wir machen Seelsorge und nicht Zählsorge. Das heißt, wir sollen nicht so sehr die ganze Zeit auf die Nummer achten, auch wenn es natürlich schön ist, wenn man eine Kirche voller Gläubigen auf Erden hat, wenn es viele Zuhörerinnen und Zuhörer hat, wenn man merkt eben, das Wort Gottes dringt wirklich in die Herzen der Menschen. Die Menschen nehmen das begeisternd auf, denn Jesus möchte ja, dass alle gerettet werden, nicht nur ein kleiner Rest. Aber es ist einfach eine Erfahrung, eine Tatsache, dass es oftmals, nicht immer, aber oftmals eben nur wenige sind, die sich wirklich begeistern lassen für das Wort Gottes, die wirklich den Messias mit ganzer Sehnsucht erwarten, den Heiligen Geist herbeisehnen, herbeiflehen, herbeirufen, wirklich hoffen, dass der Heilige Geist jetzt ganz in ihren Herzen wirken kann. Wir sollen dazu beitragen durch unser Leben, dass eben einerseits auch wir zu diesem Volk der Demütigen, der Armen im Geiste, zu diesem kleinen heiligen Rest gehören und sollen auch durch unser Leben, durch unser Wort den anderen helfen, eben auch dazu zu gehören, auch Jesus in ihrem Leben zu entdecken.
Im Punkt 712 hören wir in den Kapiteln über den Immanuel. Als Jesaja Jesu Herrlichkeit sah, so wie es in Johannes heißt, insbesondere in Jesaja 11, 1 und bis 2, beginnen die Wesenszüge des erwarteten Messias aufzuscheinen. Aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn ruht auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht.
Hier sehen wir, wie eben, das war auch schon mehrmals erwähnt worden, wie der Messias ganz vom Heiligen Geist erfüllt sein wird. Das heißt, dass auf ihm die sogenannten 7 Gaben des Heiligen Geistes ruhen. Das bedeutet eben die Fülle des Heiligen Geistes, eben diese Gaben, die hier aufgezählt werden. Nach der lateinischen Übersetzung kommt noch der Geist der Frömmigkeit hinzu, eben die 7. Gabe auch des Heiligen Geistes. Das bedeutet für uns, der erwartete Messias ist also mit dieser Fülle des Heiligen Geistes ausgestattet. Der Heilige Geist ruht auf ihm, wie wir einige Kapitel vorher auch gesehen haben bei der Salbung. Eben der Heilige Geist salbt den Messias, salbt den Christus. Das heißt, er ist ganz, ganz aufs Innigste verbunden. So wie wenn wir eben eine Salbe einreiben, ist die Salbe auch aufs Innigste verbunden, auch wenn sie nicht dasselbe wie unsere Haut ist. Aber dennoch, es ist eine ganz, ganz innigste Gemeinschaft. Und deshalb ist es dann auch so tragisch, wenn die Pharisäer das Wirken Christi dem Bösen, also dem gefallenen Geist, zuordnen, dass sie nicht erkennen, dass der Geist Gottes, dass der Heilige Geist in Christus wirkt und dass sie das Gefühl haben, es ist der Geist, der sich gegen Gott auflädt, eben Beelzebul, der Satan, der da in Christus wirken soll. Man könnte über diese sieben Gaben des Heiligen Geistes auch viel sagen. Wir haben aber vielleicht nicht jetzt die Zeit, weil das ist eigentlich nicht unbedingt das Kapitel jetzt, wo über den Heiligen Geist, über diese sieben Gaben des Heiligen Geistes vor allem die Rede ist. Das ist nicht in erster Linie das Thema. Ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, eben der Geist, so hieß es auch am letzten Sonntag in der Heiligen Messe, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Das heißt, der Heilige Geist nimmt sich unseres schwachen Geistes an, unserer Seele. Und wir haben zwei Kräfte in unserer Seele, nämlich das Erkenntnisvermögen und der Wille. Das heißt, wir haben eine Vernunft, einen Verstand und wir haben den Willen. Und die sieben Gaben helfen einerseits unserem Verstand und andererseits unserem Willen. Das bedeutet eben, vor allem der Geist der Einsicht, der Erkenntnis und des Rates, die stärken unseren Verstand. Eben, dass wir gut erkennen können, das Wahre erkennen können, dass wir einsichtig werden können, dass wir tief in die Dinge hineinschauen können, dass wir gut beraten sind, dass wir immer auf dem rechten Weg gehen können. Also Einsicht, Erkenntnis, Rat ist vor allem zur Stärkung unseres Verstandes. Und dann Stärke, Gottesfurcht und Frömmigkeit sind, dass wir dieses einmal Erkannte, mit unserem Verstand Erkannte, diese Wahrheit Gottes, die wir erkannt haben, auch dann leben, auch in die Tat umsetzen. Und dazu brauchen wir unbedingt den Heiligen Geist, eben, dass wir stark sein können im Guten und gegen das Böse, dass wir Gottesfurcht haben, das heißt, nicht Angst haben vor Gott, sondern Ehrfurcht haben vor ihm, Angst haben, ihn zu beleidigen, Angst haben, ihn zu verletzen, Angst haben, Furcht haben, dass Gott wegen uns traurig sein könnte, dass wir eben so leben, dass er immer sich an uns freuen kann. Und das tun wir am besten, wenn wir als gute Kinder Gottes leben. Und der Geist der Gotteskindschaft ist auch der Geist der Frömmigkeit. Frömmigkeit bedeutet nicht frömmlerisch sein vor Gott, sondern kindlich sein vor Gott, auch nicht kindisch, sondern kindlich. Das heißt, sich bewusst sein, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin durch die Taufe ein Kind Gottes geworden. Ich darf vor ihm als Kind leben. Er ist mein Vater. Er hat seine Hand auf mich gelegt. Er hat mich zu seinem Eigen gemacht. Er möchte, dass ich ganz unter seinem Schutz, unter seiner Hand, in seiner Hand geborgen bin, so dass das eben dann unser Wille auch gestärkt ist durch die Stärke, die Gottesfurcht und die Frömmigkeit, gut vor Gott zu leben, immer das Gute zu wollen, das heißt in der Liebe zu leben. Und so wird dann durch den Geist der Weisheit eben das eigentlich alles abgerundet, denn Weisheit von dem Wort her kommt das eben auch vom Verkosten, auf den Geschmack kommen, Freude haben an Gott, Freude haben am Gebet, am Glauben, eben auch am Katechismus, auch vielleicht, wenn es ab und zu ein bisschen trockener ist, aber eben auch Freude daran haben, weil es die Wahrheit ist, weil es die Wahrheit ist, die Gott uns gesagt hat, die er der Kirche anvertraut hat, die Kirche uns schenkt. Eben nicht nur die Gebote halten, nicht nur beten, nicht nur den Katechismus studieren, sondern Freude an diesen Dingen haben, auf den Geschmack gekommen sein an diesen Dingen, eben nicht den Geschmack verloren haben, sondern eben sehr diese Dinge verkosten, eben auf dem Gaumen zerfließen lassen, sagen wir ja je nachdem auch, dass wir daran Freude haben, Freude am Beten, Freude an der Anbetung, Freude an der Heiligen Messe. Und da merken wir, dass wenn wir eben vielleicht ein bisschen zu wenig zum Heiligen Geist beten, oftmals, dass uns eben dieser Geschmack je nachdem auch abhanden kommt. Oder anders gesagt, dass wir eben begeistert sein müssen von Christus, dass wir unbedingt den Heiligen Geist brauchen, um so zu leben, dass wir eben auch so wie der Messias voll des Heiligen Geistes sind, dass wir ihn erkennen können und das Wirken des Heiligen Geistes.
In 713 lesen wir: Die Züge des Messias werden vor allem in den Liedern vom Gottesknecht enthüllt. Diese Lieder sagen den Sinn der Passion Jesu voraus und deuten so an, auf welche Weise dieser den Heiligen Geist spenden wird, um die vielen lebendig zu machen. Nicht von außen her, sondern indem er sich unsere Knechtsgestalt zu eigen macht. Weil er unseren Tod auf sich nimmt, kann er uns seinen Geist des Lebens weitergeben.
Oftmals haben wir ja vielleicht das Gefühl, dass der Heilige Geist in unserer Zeit zu wenig wirkt. Vielleicht auch deshalb, weil wir uns das Wirken des Heiligen Geistes ein bisschen anders vorstellen oder weil wir erwarten, dass der Heilige Geist zum Beispiel gerade auch bei unserer Firmung gerade so auf uns herabkommen muss, wie er auf Maria und die Apostel an Pfingsten herabgekommen ist, eben im Sturmesbraus, mit dem Erdbeben und so weiter, in auch diesen äußeren Erscheinungsformen. Und dabei denken wir vielleicht ein bisschen zu wenig daran, dass das eine der Erscheinungsformen des Heiligen Geistes ist, dass er sich da bei der Offenbarung der Kirche an Pfingsten, bei dem Beginn der Sendung der Kirche an Pfingsten eben anders geoffenbart hat, als dass er es in unserem Leben im Normalfall tut. Das bedeutet, der Heilige Geist wirkt nicht mehr so mit Getöse und großem Aufruhr, wie er am Pfingsten gewirkt hat, sondern er wirkt, wie es hier auch heißt, vielmehr eben nicht mehr von außen her, sondern vielmehr von innen. Er wirkt oftmals ganz still in unseren Herzen. Und auch das ist schon im Alten Testament schön eigentlich gesagt, angedeutet, bei dem Buch der 1. Könige 19,11 und folgende, wo es eben geht, wo der Elia von Gott gerufen wird. Ich möchte das kurz vorlesen. Es ist eine auch der schönsten Stellen vom Alten Testament, wo eben gezeigt wird eigentlich oder uns ein Bild geschenkt wird, wie der Heilige Geist eben auch in unserem Leben oder wie er heute wirkt oder wie er meistens heute wirkt. Der Herr antwortete: Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Also eben, wir sehen erst im leisen, sanften Säuseln, oder einige sagen auch, dass es eigentlich heißt, eben in der Stille oder eben als überhaupt nichts mehr war, da wirkt Gott. Und so ist es heute eben oftmals auch bei uns. Der Heilige Geist wird im Stillen, wird in unseren Herzen. Wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir auch eben er, der erwartete Messias, von dem es ja eben auch hier heißt, dass diese Gestalt des Messias, vor allem in den Gottesknechtsliedern bei Jesaja, sind die zu finden, dargestellt wird. Man sagt auch, Jesaja sei der Prophet oder der Evangelist der Passion oder der fünfte Evangelist in diesem Sinn, weil er die Passion sehr, sehr klar darstellt, eben wo Jesus der Bart ausgerissen wird, wie er geschlagen wird, wie er verschmäht wird, ausgelacht wird und so weiter. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir, auch Jesus sagt von sich, dass er sanft, mild und demütig von Herzen ist, dass er auf einem Esel reitet, eben ein Zeichen der Demut, dass er da nicht mit Pomp und Prunk einzieht als König, sondern als einfacher, milder, demütiger König. Er kommt und nimmt unsere Sünden auf sich. Er kommt, um uns vom Bösen zu befreien und seinen Geist, eben sein Leben, uns zu schenken. Und das in den scheinbar fast unscheinbaren Sakramenten der Taufe und der Firmung. Auch dort ist nicht ein Riesenspektakel gegen außen, nicht Pomp und Prunk und so weiter, sondern ganz, ganz einfache Gestenzeichen, die das Wirken des Heiligen Geistes andeuten, die uns den Heiligen Geist durch diese Sakramente auch wirklich schenken. Und so sollen denn eben dann auch wir eigentlich jeden Tag ganz einfach, ganz still, ganz sanft und demütig dieses Wirken des Geistes leben, mit dem Heiligen Geist so Gemeinschaft pflegen und mit ihm zusammen durchs Leben gehen.
Wir gehen weiter mit dem nächsten Punkt 714 auf Seite 218. Darum eröffnet Christus die Verkündigung der Frohbotschaft damit, dass er folgende Jesaja-Stelle 61,1-2 auf sich bezieht. So können wir bei Lukas lesen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen Frohbotschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.
Ja, hier können oder müssen wir nicht besonders viel sagen. Das ist eigentlich die Bestätigung all dessen, was der Katechismus auch vorhin in den vorgehenden Abschnitten gesagt hat. Das heißt, Jesus kommt und er erfüllt diese Verheißungen des Alten Testamentes. Das heißt, er sagt, dass er dieser erwartete Messias ist, dass sich die Erwartungen des alten Bundes jetzt erfüllen. Das ist vielleicht auch wichtig für uns zu wissen, oder je nachdem hat man das Gefühl, ja, dass man ja doch nicht ganz sicher sein kann, oder so behaupten wenigstens einige Theologen, ob jetzt Jesus wirklich sich bewusst gewesen ist, dass er der Messias ist, oder dass man so sicher gehen kann. Aber gerade den Text, den wir vorhin gelesen haben, gehört haben, da sagt Jesus auch, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Eben, er sagt mit anderen Worten, jetzt hat sich das erfüllt, jetzt ist eben der gekommen, auf dem der Geist des Herrn ruht. Der Geist des Herrn ruht auf mir, er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, eben ich bin der Gesandte, auf Hebräisch Messias oder der Gesalbte, eben Messias, der Christus, der gesandt ist, der gesalbt ist mit dem Heiligen Geist. Eben ich bin eigentlich der, auf den ihr wartet. Ich bin wirklich dieser Sohn Gottes, der Messias. Ich komme, um euch zu befreien, um euch Gott wieder zu zeigen und das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Das heißt, Jesus ist wirklich die Erfüllung, wirklich der, auf den die Völker schon lange gewartet haben, wie es auch in einem Adventslied heißt, die Völker harren lange schon, jetzt kommt er, jetzt ist er gekommen, er bringt wirklich das Wort Gottes, er ist das Wort Gottes und er schenkt uns den Heiligen Geist.
Jetzt habe ich doch mal eine Frage dazu, weil eigentlich ja diese Jesaja-Stelle noch weitergeht und ja nicht wirklich, naja, die Frohbotschaft da ja dann, also der nächste oder die zweite Perikope heißt eigentlich ein Tag der Vergeltung unseres Gottes. Also damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, ein Tag der Vergeltung unseres Gottes. Und dann geht es halt weiter. Ist das eigentlich weggelassen, dass man wirklich diese Frohbotschaft dann eben halt dann doch der irgendwie sehr wenig liebende Vater, der dabei herauskommt, dann weglässt oder weggelassen hat bewusst, weil er klappt ja bewusst das Buch vor zu bei Lukas.
Mhm. Ja, natürlich ein bisschen schwierig für mich zu sagen. Da müsste man am besten Jesus fragen. Aber ich denke schon, wie Sie es angedeutet haben, dass er eben jetzt nicht kommt, um zu rächen oder zu vergelten. Er kommt eben zu retten. Er kommt schon auch, wie wir es im Glaubensbekenntnis ja auch bekennen, von dort wieder kommen oder wieder eben zurückkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus ist auch Richter und er ist auch gerechter, aber eben auch barmherziger Richter. Aber jetzt kommt er vor allem in der Niedrigkeit, wie es auch, ich glaube, in einigen Präfationen auch heißt, dass er eben sein erstes Kommen war in Demut, war in Niedrigkeit, war, um die Völker, um die Herzen der Menschen wieder aufzurichten und zu retten und zu erlösen. Und aber nachher wird er dann uns seine, eben nachher wird er dann schon in Gerechtigkeit kommen und die Vergeltung oder eben nicht die Rache Gottes, sondern eben die Gerechtigkeit Gottes auch aufzurichten. Wirklich eben nach Recht und Gerechtigkeit alle Menschen, alle Völker zu richten. Und wahrscheinlich eben klappt er das Buch dazu, um zu sagen, jetzt ist die Zeit der Gnade, eben jetzt ist jetzt sind die Tage des Heils, jetzt ist die Barmherzigkeit da, jetzt müsst ihr eben die Gelegenheit beim Schopf packen, denn jetzt bin ich mitten unter euch. Wahrscheinlich möchte er das vor allem betonen. Deshalb kann, oder sagen wir so, kann ich mir eben sehr gut vorstellen, aus diesem Grund hat er dann eben da das Buch schon zugeklappt.
Ja, vielen Dank.
Bitte.
Gehen wir einfach weiter mit dem Punkt 715. Die Prophetentexte, welche die Sendung des Heiligen Geistes direkt betreffen, sind Weissagungen, in denen Gott in der Sprache der Verheißungen im Ton der Liebe und Treue zum Herzen seines Volkes spricht. Diesen Verheißungen gemäß wird der Geist des Herrn in den letzten Zeiten die Herzen der Menschen erneuern, indem er ihnen ein neues Gesetz einprägt. Er wird die zersprengten und getrennten Völker sammeln und miteinander versöhnen. Er wird die erste Schöpfung umgestalten und Gott wird in ihr mit den Menschen im Frieden zusammenleben.
Ja, Gott möchte ja eben alles erneuern. Er möchte vor allem zum Herzen, wie es hier heißt, zum Herzen seines Volkes sprechen. Er möchte auch eben ein neues Herz uns schenken. Ich bin da mal ein bisschen nachgegangen. Hier hat sie eben auch noch eine Fußnote, ein bisschen diesen schönsten Texten eigentlich nachgegangen, wo Gott eben verheißt, er werde ein neues Herz dem Volk schenken. Eben eines, das wirklich aus Liebe schlägt. Da heißt es zum Beispiel bei Ezechiel 11,19: Ich schenke ihnen ein anderes Herz und schenke ihnen einen neuen Geist. Ich nehme das Herz von Stein aus ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz von Fleisch, damit sie nach meinen Gesetzen leben und auf meine Rechtsvorschriften achten und sie erfüllen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Eben eine Verheißung, die sehr, sehr schön ist, die eben auch heute noch aktuell ist, wenn wir daran denken, wie versteinert oftmals vielleicht auch unser Herz ist, das eben auch nicht aus Fleisch ist, das heißt eben auch nicht aus Liebe schlägt. Und dann auch beim anderen Text, Ezechiel 36, 25 und folgende, da heißt es: Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Und auch bei Jeremia 31 sagt eben auch, dass er das Gesetz in sie hineinlegen werde und es auf ihr Herz schreiben. Eben nochmals betont er, dass er ganz eins mit seinem Volk sein wird. Und deshalb eben merken auch wir möchten eigentlich gerne ein neues Herz haben, in unseren Herzen erneuert werden, ein Herz haben, das von Fleisch ist, das heißt, das aus Liebe zu Gott schlägt. Und deshalb ist eben auch für uns wichtig, dass wir immer wieder um das Kommen des Heiligen Geistes flehen, Gott bitten, dass er seinen Geist in uns eben ganz in unsere Herzen senken möge.
Im Punkt 716 hören wir dann: Im Volk der Armen, der mit demütigen und sanften Menschen, die sich ganz auf die geheimnisvollen Pläne ihres Gottes verlassen und Gerechtigkeit erwarten, aber nicht von den Menschen, sondern vom Messias, ist während der Zeit der Verheißungen der Heilige Geist in seiner verborgenen Sendung mächtig am Werk, um auf das Kommen Christi vorzubereiten. Ihr redliches, durch den Geist geläutertes und erhelltes Herz äußert sich in den Psalmen: In diesen Armen bereitet der Geist dem Herrn ein williges Volk.
Ja, der Heilige Geist, so könnte man sagen, in diesem Punkt ist bereits im alten Bund auch am Wirken, und zwar vor allem dort, wo ihm keine Hindernisse gesetzt werden. Das bedeutet für uns, dass wir mit dem Heiligen Geist mitwirken müssen. Oder anders gesagt, dass wir in der Taufe und in der Firmung alle den Heiligen Geist bekommen haben, aber es ja auch uns klar ist, nicht alle bringen die gleichen Früchte. Das hängt eben davon ab, wie wir mitwirken. Das hängt nicht vom Heiligen Geist ab, sondern das hängt von uns ab, wie auch Jesus im Evangelium dieses Gleichnis vom Sämann erzählt hat, dass je nach unterschiedlichem Boden eben gar keine Frucht bringt oder nur schnelle Frucht oder Blüte bringt und dann eben keine Frucht, und auch eben, dass der Same unterschiedlich Frucht bringt auf dem guten Boden 30, 60 oder 100-fach. Das bedeutet eben auch, es hängt nicht vom Samen ab oder der Same, das Wort Gottes, der Heilige Geist, der in unsere Herzen gelegt wird, der ist nicht beschädigt. Bei dem funktioniert alles gut, aber bei uns funktioniert eben nicht immer alles so gut oder nicht immer alles so, wie es sollte. Das heißt, wir stellen oftmals dem Wirken des Heiligen Geistes durch unsere Sünden oder durch unsere schlechten Gewohnheiten, durch Anhänglichkeiten an schlechte Gewohnheiten eben auch Hindernisse, dass der Heilige Geist nicht wirklich in unseren Herzen ganz wirken kann, unser Herz ganz erfüllen kann. Das heißt eben, wenn wir haben alle dasselbe Samenkorn eigentlich erhalten und es braucht unsere Hege und Pflege und unsere Sorge, damit aus dem Samenkorn eine gute, starke Pflanze wird. Vielleicht haben Sie auch in der Schule, wir mussten das auch so machen, Bohnen oder Tulpen pflanzen, und den einen gab man kein Wasser, die sind natürlich eben dann nicht groß gewachsen, den anderen aber kein Licht, die sind zwar sehr schnell gewachsen, aber die blieben weiß, da gab es keine Früchte, sie hatten zu heiß oder zu kalt und sind dann eben auch nicht zur Blüte und zur Frucht gelangt. Das heißt eben, es braucht eben alle Komponenten. Es braucht Wasser, es braucht Luft, es braucht Wärme, es braucht eben all diese Pflege, damit aus einem Samenkorn auch eine Pflanze wird. Und das ist eben auch bei uns, es braucht eben auch Pflege des Wortes Gottes, des Heiligen Geistes, es braucht die Sakramente, das Gebet, die Buße und so weiter. Sonst kann eben der Same nicht gut gedeihen oder sonst wächst er nicht schnell oder wird nicht kräftig oder kommt eben nicht zur Blüte und dann vor allem auch nicht zum Früchte tragen. So müssen wir uns eben immer wieder bewusst sein, der Heilige Geist, der wirkt auch in meinem Leben, aber wie wirke ich mit dem Heiligen Geist mit? Wie ist das? Ist es eben wirklich so, dass ich mitwirke, dass mein Herz offen ist für dieses Wirken des Heiligen Geistes?
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet im Katechismus heute mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide in der Schweiz. Wir finden uns im dritten Teil im Kapitel des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an den Heiligen Geist und sind dort jetzt auf Seite 219 angelangt. Es hat uns ein Hörer erreicht. Begrüße Herrn Schreiber aus Nittendorf. Grüß Gott.
Grüß Gott, hier ist Eberhard Schreiber aus Nittendorf. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Ich hätte noch eine kurze kleine Frage, und zwar, das ist ein Wort, redliches, durch Geist geläutetes, erhelltes Herz äußern. Und was heißt redlich? Ich habe im Brockhaus nachgeschaut, früher mal in meinem einbändigen Lexikon, nirgends steht es drin. Was versteht man darunter, ehrlich oder was, wie kann man das sagen, redlich?
Ja, wie war der ganze Satz jetzt im Zusammenhang?
Ihr redliches, durch den Geist geläutertes und erhelltes Herz äußert sich in dem Psalmen.
Ja. Also redlich, meinte ich, also ich bin jetzt nicht so Sprachwissenschaftler, aber ich meinte das Ehrliche, das beim letzten Punkt, die Rede ist durch den Geist geläutertes, erhelltes Herz. So wie ich eben das, aber das weiß vielleicht auch jemand anders besser, der die deutsche Sprache besser beherrscht. Als Schweizer hat man da meistens ein bisschen Mühe. Ja. Aber redlich heißt eben, oder man sagt ja auch ehr und redlich, ist eben ehrlich, redlich, aufrichtig. Von dem her, vom Zusammenhang jetzt auch in diesem Punkt, eben es ist geläutert, es ist erhellt, also es ist gereinigt, eben so das, was eigentlich der Heilige Geist aus unserem Herz machen möchte, eben ein starkes Herz, ein aufrichtiges Herz, eben ein geläutertes, reines Herz, das nicht irgendwie falsch ist, sondern eben das auch in der auch in der rechten Rede ist, eben das aufrichtig redet und spricht und denkt und fühlt. Das ist so, dass eben, ich weiß nicht, ob das jetzt von der Sprachwissenschaft her dann auch noch unterstützt werden kann, aber mindestens vom Zusammenhang her ist sicher das gemeint.
Ja, vielen Dank. Das war schon meine Frage. Ich habe mich nur gewundert, was nicht einmal im Brockhaus drin steht.
Ja.
Oh, danke schön für Ihre Erklärung. Es ist wunderbar, wenn Sie so längere Ausführungen machen, Kommentare. Er ist einem so geholfen. Ich höre die Sendung jeden Tag.
Ah ja.
Herzlichen Dank. Vergeht's gut.
Danke, Herr Schreiber.
Wiederhören.
Wiederhören, Herr Schreiber. Ja, rechtschaffen könnte man vielleicht auch noch sagen zu dem Wort, aber ansonsten ehrlich, aufrichtig. Ja. Gut, gehen wir also weiter im Katechismus. Wir sind jetzt in einem neuen Unterkapitel, der Geist Christi in der Fülle der Zeit. Wir befinden uns, wie gesagt, auf Seite 219 nun vielmehr. Und da gibt es wieder ein Unterkapitel, Johannes, Vorläufer, Prophet und Täufer. Und dann der Punkt 717. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Johannes wurde schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt. Und zwar durch Christus selbst, denn die Jungfrau Maria kurz zuvor durch den Heiligen Geist empfangen hatte. Im Besuch Marias bei Elisabeth hat so Gott selbst sein Volk besucht.
Ja, vielleicht ist gut, wenn man so ein bisschen auch ein wenig Ausblick hält, oder ist ja auch so, wenn Sie ein Buch lesen, ist es immer am besten, zuerst ein bisschen das Inhaltsverzeichnis anzuschauen, oder das hat jetzt nicht direkt mit dem Katechismus zu tun, das ist vielleicht so ein Ratschlag am Rande, wie man ein Buch in 5 Minuten schon über die Hälfte sehr gut kennenlernt. Das heißt, man schaut zuerst das Inhaltsverzeichnis an, dann sieht man mal, was eigentlich behandelt wird. Und dann schaut man noch das Vorwort an, da merkt man nämlich, was der Zweck ist. Oder der Autor schreibt dort, was möchte ich eigentlich mit diesem Buch, was möchte ich darin aufzeichnen und aufzeigen. Und dann schaut man noch das Nachwort oder so das Schlusswort an, da fasst er nämlich meistens so die Ergebnisse zusammen. Und das hat man ungefähr in 5 Minuten und weiß, ohne das Buch groß gelesen zu haben, sicher schon etwa 50% oder über die Hälfte des Inhalts, worüber das Buch handelt. Man hat schon eine Ahnung. Wenn man das Buch dann tatsächlich auch lesen möchte, ist es auch einfach, eben, wenn man den ganzen Aufbau hat. Und so eben auch in bei diesem Kapitel, vorher haben wir ja so ein bisschen vereinfacht gesehen, da ging es um Jesus und den Heiligen Geist im Alten Testament und jetzt geht es um Jesus und den Heiligen Geist im Neuen Testament oder eben der Geist Christi in der Fülle der Zeit, eben das ist eigentlich das Neue Testament und das hat auch wieder drei Überschriften, nämlich zuerst der Johannes, der Täufer und dann freu dich du Gnadenvolle, also die Mutter Gottes eben auch ganz voll des Heiligen Geistes ist und dann schlussendlich Jesus der Christus. Und dann kommt man dann eben zum nächsten Kapitel, wo es um den Heiligen Geist bis in unsere Zeiten geht. Nun also zuerst der heilige Johannes, der Täufer, der auch wieder dreifach ist, Vorläufer, Prophet und Täufer. Und es heißt hier, dass er schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt worden ist, und zwar durch Christus selbst. Und schön ist eben auch, dass Maria ihren Sohn, also Christus, zu Johannes oder zu Elisabeth bringt. Das heißt, er wird zwar schon durch Christus geheiligt, aber ohne die Mutter Gottes wäre das eben auch nicht geschehen, dass sie Jesus zu den Menschen bringt, dass sie Jesus zu Elisabeth und zu Johannes bringt. Und interessant ist eben auch, dass er schon im Mutterleib geheiligt wird, eben eine Wirklichkeit, eine verborgene Wirklichkeit, wie auch unser Glaube ja eine verborgene Wirklichkeit eben sichtbar macht für die Augen des Glaubens. Also das heißt eben, Johannes sieht, also einerseits eben, dass Johannes wirklich schon ein Kind ist, ein ganzer Mensch ist und auch Jesus, der ja erst einige Tage alt ist, da sich Maria sogleich zu Elisabeth aufgemacht hat. Das heißt, der Mensch ist Mensch von Anbeginn an. Es ist ja interessant, dass wir in der Kirche die unbefleckte Empfängnis, also die Empfängnis von Jesus im Schoß, im Schoß der Mutter Gottes, sondern die Empfängnis der Mutter Gottes im Schoß der heiligen Anna, genau 9 Monate vor ihrer Geburt feiern. Das heißt, eben am 8. Dezember feiern wir ja dieses Fest, dass Maria im Schoß der Mutter Anna empfangen wurde, eben unbefleckt empfangen wurde, das heißt ohne Erbsünde empfangen wurde. Und dann geht es 8 Monate bis am 9 Monate bis am 8. September, bis dann Maria geboren wird. Und der Glaube sagt uns, sie ist vom ersten Augenblick an unversehrt bewahrt worden vor der Erbsünde. Das heißt eben, vom ersten Augenblick an ist sie wirklich ganz Mensch oder ist eben dann auch Jesus im Schoß der Mutter Gottes, eben vom ersten Augenblick an, wo er da ist, ist er Jesus, ist er eben, wird er auch von Johannes und Elisabeth erkannt. So ein bisschen eben auch etwas, wie uns die Bibel eben auch diese Ehrfurcht vor dem Leben vom ersten Augenblick an ans Herz legt und eigentlich wie ganz so unscheinbar auch ans Herz legt. Und das lehrt eben, der Mensch ist Mensch vom ersten Augenblick an und deshalb ist er auch vom ersten Blick Augenblick an als Mensch zu schützen und als Person mit seiner ganzen Würde zu fördern. Schön ist auch bei diesem Abschnitt, bei dieser Begegnung, bei diesem Besuch der Mutter Gottes bei Elisabeth, dass es eigentlich ein Fest der Begegnung ist. Das heißt, die beiden Frauen begegnen sich und auch die beiden Kinder begegnen sich. Johannes wird durch Christus vom Heiligen Geist erfüllt und auch Elisabeth wird dann vom Heiligen Geist voll Freude erfüllt und sie preist die Mutter Gottes selig, dieses Lob, das wir ja auch immer im Gegrüßt seist du Maria, gebenedeit bist unter allen Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, auf nehmen und so das Wort Gottes wieder erklingen lassen. Und auch Maria wird vom Heiligen Geist erfüllt und singt dann das Magnificat, eben der Lobpreis der Armen im Geiste, im Heiligen Geiste auch. Also eine Begegnung oder eine Begebenheit eben der Begegnungen von Kindern und ihrer Müttern, also von Maria und Elisabeth und von Johannes und Jesus, und auch eine Begegnung im Heiligen Geist. Und wir sehen auch, wie der Heilige Geist eben eins macht, die Liebe macht eins. Der Heilige Geist ist die Liebe Gottes und er eint so die beiden Kinder und die beiden Mütter, und er schenkt auch die Früchte des Geistes, nämlich eine Frucht, die Freude. Eben Johannes freut sich, er jubelt im Mutterschoß, Maria freut sich und Elisabeth freut sich und jubelt im Heiligen Geist. Und Maria bringt so Christus zu den Menschen, bringt eigentlich auch so eben durch den Heiligen Geist ihn selber zu den Menschen ein. Evangelium, das sehr, sehr schön ist auch zu betrachten, das wir ja auch im zweiten freudenreichen Geheimnis immer wieder betrachten, dieser Besuch bei Elisabeth, das, und eben auch darum bitten, dass auch wir erfüllt sein können vom Heiligen Geist, von der Freude des Heiligen Geistes, dass auch wir den Menschen so zu Christus bringen können, dass auch wir so in der Freude des Heiligen Geistes leben können. Dabei aber auch nicht vergessen, Maria hat sehr viel Entbehrung auf sich genommen, sind etwa 120 Kilometer, sagt man, bis zu Elisabeth gewesen. Und damals gab es noch nicht so bequeme Reisemittel wie heute. Sie musste zu Fuß oder vielleicht mit einem Esel gehen, aber sie hat das auf sich genommen, um zu dienen. Und sie hat dieses Magnificat nicht im Hochzeitssaal zu Kana angestimmt, sondern beim Dienst, beim Dienen, bei dieser Anstrengung, bei dieser Entbehrung. Das lehrt uns eben auch, der wahre Jubel ist, wenn wir Gott dienen, wenn wir Gott auch konkret in den Nächsten dienen, wenn wir die Nöte des Nächsten sehen und, wenn es uns möglich ist, nach Kräften ihnen auch helfen können.
Betrachten wir noch den Punkt 718. Johannes ist der Elia, der kommen soll. Das Feuer des Heiligen Geistes glüht in ihm und lässt ihn dem Herrn, der im Kommen ist, als Vorläufer vorausgehen. In Johannes, dem Vorläufer, vollendet der Heilige Geist sein Werk, das Volk für den Herrn bereit zu machen.
Ja, das Feuer des Heiligen Geistes glüht in ihm. Das sehen wir auch eben dort, wo er so feurig auch predigt, so feurig auch gegen den Philippus und gegen den Herodes, eben der die Ehefrau des Philippus einfach zur Frau genommen hat, wo er sagt, das ist dir nicht erlaubt, das darfst du nicht, du hast nicht das Recht dazu. Das hat ihm dann ja auch das Leben, seinen Kopf gekostet. Und er möchte die Menschen durch dieses feurige Auftreten, dieses Auftreten im Heiligen Geist, die Leute, die Menschen für Jesus, für das Empfangen des Heiligen Geistes vorbereiten. Durch diese Taufe der Buße, so singt dann ja auch Zacharias in seinem Lobgesang, dem sogenannten Benediktus, dass er auch im Heiligen Geist anstimmt: Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken durch die Vergebung der Sünden. Johannes schenkt die Vergebung der Sünden durch diese Bußtaufe zur Umkehr, aber diese Taufe bringt noch nicht den Heiligen Geist, bringt noch nicht das neue Leben. Sie bereitet vor für die Taufe Christi. Aber erst dann die Taufe Christi, so sagt er selber, wer aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neu getauft wird, eben der empfängt das neue Leben, der wird zu einem Kind Gottes. Aber so bereitet Johannes auf wunderbare Weise das Kommen Christi vor, damit die Leute dann auch bereit sind, Jesus anzunehmen, damit sie eben alle Hindernisse aus dem Weg geräumt haben, damit Jesus wirklich in ihren Herzen wirken kann, damit er kommen kann und auch ankommen kann, damit er schon eigentlich alles vorbereitet findet, damit das wissen wir auch, das geht dann viel, viel einfacher, wenn jemand schon alles schön vorbereitet hat, vielleicht bei einem Essen den Tisch schon gedeckt hat, alles gerichtet hat und wir müssen nur noch das Essen wärmen oder noch fertig kochen. So hat eben auch der heilige Johannes der Täufer für Jesus alles vorbereitet im Feuer des Heiligen Geistes.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für die Auslegung des Katechismus bis jetzt hier zum Punkt 718. Und danke, dass Sie uns auch vorbereiten darauf, was es eigentlich heißt, wenn wir im Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an den Heiligen Geist. Vielen herzlichen Dank.
Bitte, ist gern geschehen.
Diese Sendung können Sie noch einmal hören, indem Sie eine CD bestellen, zum Beispiel bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 oder Sie besuchen unsere Homepage www.horeb.org und bestellen sich dort die CD oder laden diese Sendung als Podcast von unserer Homepage herunter. Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie zum Schluss der Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Ja, wir wollen Gott um seinen Segen bitten, dass er auch uns ein neues Herz schenken möge, einen neuen Geist schenken möge, dass wir so auch auf die Fürbitte des heiligen Johannes, der Mutter Gottes Maria, eben auch vorbereitet sind, damit der Heilige Geist wirklich in unseren Herzen, in unserem Leben wirken kann und gute Frucht bringen kann. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem Heiligtum und Tempel des Heiligen Geistes, auf die Fürsprache auch des heiligen Johannes des Täufers, aller Engel und Heiligen, erflehe euch die Gnaden des Heiligen Geistes, erfülle euch mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit seinem Feuer, damit ihr in der Liebe entzündet werdet. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören, Herr Pfarrer Fuchs. Ich verabschiede mich hiermit, Ihre Claudia Kundrun.